Guten Abend an alle. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Es ist natürlich schön, dass so viele Leute gekommen sind für unsere Gemeinschaft, dass wir zusammen so Gemeinschaft haben dürfen. Es ist das Wort Gottes, das wir zusammen hören dürfen. Es ist auch einfach nur das Beisammensein. Auch wenn wir begrenzte Zeitvorgabe haben, so ist es dennoch wertvoll und wichtig für jeden Einzelnen. So denke ich. Und ich möchte jetzt zum Anfang an beten. Vater im Himmel, hab du Dank, dass wir zusammenkommen dürfen heute Abend. Hab du Dank für den Tag, der seinem Ende zugeht, der sich im Ende neigt. Hab du Dank, dass wir uns deinem Wort, einfach deinem Wort zuhören dürfen. Hören dürfen, was du uns zu sagen hast. Lieber Vater, dein Wort ist so vielfältig, spendet Kraft, Trost und vergibt uns das Verständnis auch. Lieber Vater im Himmel, so begleite uns jetzt durch den Abend und lass uns wirklich auf dich hören. Amen. Wenn als Bibeltext heute ein ganzes Kapitel aus dem Mose, Kapitel 5, Verse 1 bis Kapitel 6, Verse 1, und zwar 2. Mose. Gerlinde wird uns jetzt den Text lesen. Eine lange Geschichte, die erst am Anfang ist.
Also guten Abend auch von mir. Ihr versteht mich? Endlich mal jemand, der mich versteht. Gut. 2. Mose 5, Vers 1 bis 6, 1. Überschrift: Noch härtere Bedrückung Israels. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So lass uns nun hinziehen und 3 Tagesreisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Geht hin an eure Dienste. Weiter sprach der Pharao: Siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes und ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst. Darum befahl der Pharao am selben Tag den Vögten des Volkes und ihren Aufsehern und sprach: Ihr sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, dass sie Ziegel machen wie bisher. Lasst sie selbst hingehen und Stroh, also Häcksel, dafür zusammenlesen. Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auferlegen und nichts davon ablassen, denn sie gehen müßig. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hinziehen und unserem Gott opfern. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. Da gingen die Vögte des Volks und ihre Aufseher hinaus und sprachen zum Volk: So spricht der Pharao: Man wird euch kein Häcksel mehr geben. Geht ihr selbst hin und beschafft euch Häcksel, wo ihr es findet, aber von eurer Arbeit soll euch nichts erlassen werden. Da zerstreute sich das Volk ins ganze Land Ägypten, um Stroh zu sammeln, damit sie Häcksel hätten. Und die Vögte trieben sie an und sprachen: Erfüllt euer Tagwerk wie damals, als ihr Häcksel hattet. Und die Aufseher aus den Reihen der Israeliten, die die Vögte des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen und es wurde zu ihnen gesagt: Warum habt ihr nicht auch heute euer festgesetztes Tagewerk getan wie bisher? Da gingen die Aufseher der Israeliten hin und schrien zu dem Pharao: Warum verfährst du so mit deinen Knechten? Man gibt deinen Knechten kein Häcksel und wir sollen dennoch die Ziegel machen, die uns bestimmt sind. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und du versündigst dich an deinem Volke. Der Pharao sprach: Ihr seid müßig. Müßig seid ihr, darum sprecht ihr: Wir wollen hinziehen und dem Herrn opfern. So geht nun hin und tut euren Frondienst. Häcksel soll man euch nicht geben, aber die Anzahl Ziegel sollt ihr schaffen. Da sahen die Aufseher der Israeliten, dass es mit ihnen übel stand, weil man sagte: Ihr sollt nichts ablassen von dem Tagewerk an Ziegeln. Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen und auf sie warteten. Und sprachen zu ihnen: Der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hand gegeben, uns zu töten. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt. Und du hast dein Volk nicht errettet. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Ich würde gern mal in einer Großstadt eine Umfrage unter 15, eine deutsche Großstadt, eine Umfrage unter 15- bis 18-Jährigen durchführen. Und ich würde Sie gern fragen, was heißt eigentlich oder was bedeutet DDR? Mir, bin mir sicher, wir hier drin wissen das alle. Aber wisst ihr, was ein 18-jähriger ITler mir gesagt hat darauf? Ja klar, Double Data Rate. Also DDR als Teil von Deutschland weiß er sicher auch. Er hat aber, oder weiß er vermutlich. Aber manche junge Leute heute ist das schon wieder viel zu weit weg. Die Geschichte Deutschland, Bundesrepublik Deutschland und Deutsch-Demokratische Republik. Das ist Geschichte im wahrsten Sinn des Wortes. Und um Geschichte geht es nämlich heute auch in der Zusammenfassung. Der wir jetzt die ersten zwei Kapitel gar nicht gemacht haben und im fünften jetzt einsteigen, letzte Woche war es dritte, habe ich das versucht, ein bisschen geschichtlich zusammenzufassen. Das zweite Buch Mose, auch Exodus genannt. Das Wort Exodus steht ja in der Bibel oft drüber, bedeutet Auszug, weil im Mittelpunkt von diesem zweiten Buch steht der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und Carsten wird uns nachher das Kapitel, das ich jetzt gelesen habe, vorstellen. Ich lese mal kurz den Abschluss vom 1. Mose, den letzten Vers davon, 1. Mose 1, Vers, Kapitel 50, Vers 26 und 2. Buch Mose 1, Vers 1. Es ist interessant. Und zwar hieß es dann im letzten Kapitel, 1. Buch, und Josef starb, als er 110 Jahre alt war, und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Zweites Kapitel startet mit: Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Ein jeder kam mit seinem Hause. Zwischen den beiden Verse liegen ca. 400 Jahre. Auch wenn es sich so flüssig liest, so lange lebte nämlich das Volk Israel bereits im Land Gosen in Ägypten. 2. Mose 12 können wir es nachlesen. Also, man spulet jetzt von der Geschichte her nochmal kurz 400 Jahre zurück. Wir wissen, der Jakob und sein Gesinde, die mussten ja das Land Kanaan verlassen, weil da Hungersnot war. Kanaan, wo der Vater vom Jakob, der Abraham, damals hinging. Und zurück ging der Jakob mit circa 17 Leuten nach Ägypten. Von Kanaan damals in der Hungersnot. 1. Mose 46, 27. Sodass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren 70. Und der Pharao damals hat persönlich die Erlaubnis gegeben. Josef war ja ein Sohn vom Jakob, wie man wisset. Er war in Ägypten stellvertretender Pharao. Und zu Beginn konnten sich die Israeliten dort in Ägypten über die Lebensumstände sicher nicht beklagen. Tja, und heute, 400 Jahre später, lesen wir im 1. Kapitel 1, Vers 8, doch es kam ein neuer König, ein neuer Pharao auf, der von Josef nichts mehr wusste. Die Israeliten, die sich da mittlerweile ganz schön stark vermehrt haben, die sind immer mehr geworden, aber die wurden da auch immer mehr unterdrückt, weil der Pharao, der hat wahnsinnig Angst gehabt vor denen, weil sie bald mehr an Anzahl waren als das Volk der Ägypter. Und schließlich haben sie müssen, so fängt das 1. Kapitel, auch Sklavenarbeit leisten, Lehmziegel brennen für die Ägypter und wirklich als Sklave dort leben. 70 Leute, ich möchte noch mal kurz vorgreifen, kommen wir mal im 12. Kapitel dazu. Als die Israeliter das Land verlassen haben, waren es ca. 2 Millionen. Also die waren fleißig. Und von dem her ist das klar, hat der Pharao schon ein bisschen Angst gekriegt. Ne? Also nicht nur ein bisschen, sondern das war einfach in ihm drin. Also neuer Pharao, große Wende für das Schicksal der Israeliten. Pharao kannte Josef und die Geschichte nicht mehr. Die Geschichte der Vorfahren einfach weg. Das Volk der Ägypter, das wäre ja damals in der Hungersnot, wenn Josef damals nicht gewesen wäre und diese Scheune baut hätte und alles, die würde vielleicht gar nicht mehr existieren. Und zu meinem Eingangsbeispiel mit der DDR-Abkürzung. Ja, ich finde, Geschichte ist wichtig und die sollte auch nicht in Vergessenheit geraten. Schlimm, wenn unsere nachfolgende Generationen, jetzt unsere Kinder, Enkel und so weiter, nichts über die Trennung von DDR und BRD mehr wissen oder die Auswirkungen, was das für Auswirkungen auf die Menschen in ganz Deutschland hatte. Geschichte nämlich lehrt verstehen und begreifen. Aber die jüngeren Generationen können nur was erfahren, wenn wir es ihnen erzählen. Genauso auch von Jesus. Wir müssen unsere Kinder doch erzählen, Geschichte, Erlebnisse mit Jesus, dass es einfach wissen. Ich bin immer wieder irritiert, wie wenig eigentlich Menschen von Jesus mittlerweile wissen oder was wissen wollen. Und frage mich, ist da nichts mehr rübergekommen? Aber das ist ein anderes Kapitel. Jedenfalls, wir gehen wieder zurück zum Pharao, zum König in Ägypten, Geschichte. Der hat ja so eine panische Angst gehabt vor der Überzahl und dann hat er einen ganz perfiden Plan. 2 Hebammen beauftragt er. Alle neugeborenen Söhne der Israeliten auf, die tötet er. Na, sinkt die Geburtenrate, kann man schon vorstellen. In 20 Jahren gibt es wenig Ehemänner, Mädchen dürfen leben, werden mit den Ägyptern verheiratet. Aber denkt mal dran, auch Jesus ging aus diesem Volk hervor. Und wenn die Israeliter dann in absehbarer Zeit ausgestorben wären, wäre Jesus als heilend, als Erretter und Befreier, der wäre nie geboren worden. Man sieht hier schon auch die Hand des Satans im Spiel. Der war immer auf der Jagd nach dem Nachkommen der Frau. Aber die 2 Hebammen, so lesen wir, fürchteten Gott. Und die töteten die Jungs nicht. Und die waren so mutig und haben den Pharao angelogen und gesagt, oh, die Hebräerinnen, die sind so stark und die brauchen keine Hebammen. Die gebären ihre Kinder, bis wir kommen. Jetzt sind wir viel zu spät dran, bis wir das mitbekommen. Und es steht ausdrücklich drin, den Mut von den Hebammen und weil sie Gott fürchteten, sie wurden und ihr Haus reich gesegnet. Dann, Schluss vom ersten Kapitel, brutaler Befehl vom Pharao wieder. Alle Söhne von den Israeliten, die geboren werden, werft in den Nil. Und jetzt Mose. Kleines Kind, ein Israelit, wird geboren, der dazu ausersehen ist von Gott, die Israeliten aus der Knechtschaft vom Pharao zu befreien. Ja, Gott greift ein. Gott bewahrt sein Volk. Und meine, wir kommen gleich dazu, aber es ist irgendwie schon eine Ironie, dass ausgerechnet dieses Kind, das dem Tod ja preisgegeben war, durch den Pharao und sein Befehl, ausgerechnet in dessen Haus bei der Königstochter aufwächst. Also, Mose, der eigentlich jetzt so der ersäuft wäre, wenn ich so brutal sagen darf, wird nämlich von der Pharaonentochter gefunden. Die hat Mitleid und rettet ihm aus seinem Bastkörble. Und dann habe ich gelesen vom Ausleger, der sagt, das sei das gleiche Wort für dieses Bastkörble wie für die Arche, die damals nach der Sintflut Noah gebaut wurde, bei der Sintflut. Und irgendwie hat mir das hat er zumindest so geschrieben, das sei so im Urtext, also die Mutter Mose hat quasi ihr Kind im übertragenen Sinn wirklich Gottes Führung in diesem Körble, in dieser Arche anvertraut. Und Mose darf dann sogar 3 Jahre bei seiner eigenen Mutter und den Geschwistern Aaron und Miriam aufwachsen, weil die Königstochter Amme braucht. Gott ist doch echt genial. Hat der einen Weitblick, echt. Und nach denen 3 Jahren wächst er natürlich im Haus vom Pharao auf und wird dort ausgebildet von ägyptischen Lehrern. Und trotzdem lesen wir im 1. Mose 2, Vers 11, tief im Herzen ist er ein Israelit und fühlt sich zu seinen Brüdern hingezogen. Also um es kurz zu machen, der Mose erschlägt dann im Zorn einen Ägypter, der einen Israelit schlecht behandelt hat, also geschlagen hat. Und jetzt muss er fliehen. Und er flieht nach Midian und da kommt er unter und da heiratet er sogar. Und während Mose also in Midian lebt, lesen wir dann in Vers 23 zu der Zeit, wo Mose dort ist. Zeit danach starb der König, also der Pharao von Ägypten und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gott hört sein Volk. Das dritte Kapitel haben wir ja im letzten Christustreff gehabt, als das Thema war, warum ich. Gott hatte sich Mose vorgestellt als der Ich bin, der ich bin, und dem brennenden Dornbusch, und hat Mose dazu berufen, dass er sein Volk aus Ägypten wieder nach Kanaan führen wird. Können wir ja auch nachhören nochmal. Auf jeden Fall, im Rest vom dritten Kapitel geht es dann vor allem um Moses Zögern, sein anfängliches Nichtwollen. Gott will was und er will nicht. Also Mose will nicht. Gott nimmt aber Mose in seiner Argumentation echt ernst. Er zeigt ihm Gott Wunderzeichen, was er tun kann und so weiter. Aber trotzdem allem hat Mose alle möglichen Ausrede, Argumentationen. Er kann nicht reden, schwere Zunge, und sagt dann, sende, wen du willst. Schließlich wird Gott zornig, aber sagt ihm trotzdem zu, okay, dass er ihm seinen Bruder Aaron zur Seite gibt. Der kann reden. Und Gott stattet also der Mose mit allerlei Fähigkeiten aus, damit das Volk Israel ihm glaubt, dass Mose von Gott berufen ist, sie zu befreien. Und Gott beauftragt der Mose dann, dass er zum Pharao geht. Und diesem sagt, Gott gebietet dir, das Volk Israel ziehen zu lassen. Alles im vierten Kapitel nachzulesen. Mose kehrt also jetzt tatsächlich von Midian wieder zurück mit Frau und Sohn nach Ägypten. Der alte Pharao ist tot. Auch wieder genial. Gott redet dann mit Aaron, lesen wir dann, und schickt ihn quasi in der Wüste Mose schon entgegen. Das war bestimmt genial. Nach so einer langen Zeit, vor ca. 30, 40 Jahren, wo Mose wieder zurückgekommen ist, kommt ihm sein Bruder entgegen. Und Mose erzählt dem Aaron dann alles, wozu ihn Gott beauftragt hat. Und Aaron wiederum versammelt dann die Älteste der Israeliten und erzählt denen alles, was Gott dem Mose gesagt hat. Ne? Mose untermauert dann alles durch Wunderzeichen. Das hat Gott ihm gesagt, falls ihr nicht glaubt, dann nimmst du einen Stab, schmeißt ihn auf den Boden, dann ist das eine Schlange geworden, fasst den wieder an, ist wieder ein Stab und so weiter. Es sind mehrere so Sachen gewesen. Auf jeden Fall, das Volk glaubt ihm. Im Vers 31, Abschluss vom vierten Kapitel, lesen wir, und das Volk glaubte. Das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen haben, neigten sie sich und beteten an. Hier geht es jetzt um das Volk Israel. Und soweit jetzt mal eine Schnellzusammenfassung von den letzten vier Kapiteln. Und der Carsten macht dann in dem fünften Kapitel noch weiter.
Gerlinde hat uns hingeführt zu dem Kapitel. Und irgendwie hat man so das Gefühl auch, jetzt geht's irgendwie los. Ich weiß nicht, ich habe ja lange Leichtathletik gemacht und dann hat man sich vorbereitet und dann kam der Tag und der kam näher und dann kam der Start näher, die Uhrzeit näher und irgendwann stand man an der Ziellinie und irgendwann ging es los und man war richtig aufgedreht, voll Adrenalin, bereit, jetzt geht's los. Man weiß genau, jetzt passiert was. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt auch in dieser Erzählung, in der Geschichte des Volkes Israel mit Gott. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, spricht Gott zu Mose bei dessen Berufung. Im 2. Mose Kapitel 3, Vers 7. Gerlinde hat es uns vorher gesagt. Es geht von vornherein nicht um Mose, der von Gott begabt und auserwählt ist, zweifellos einer der Führerqualitäten hat, trotz aller Zweifel, der vorangeht. Aber es geht nicht um Mose. Ich weiß noch genau, als junger Bub war im alten Schulhaus die Bibliothek. Ich weiß nicht, ob sie da immer noch ist, die Stadtbibliothek. Und wir hatten erst sehr spät einen Fernseher und ich habe sehr viel gelesen. Und mich hat das fasziniert, die Heldengeschichte. Dietrich von Bern, die Nibelungensaga. Und unzählige Heldengeschichte aus aller Welt. Das hat mich fasziniert. Und auch hier zum Exodus gab es Hollywood-Filme. Es gab in den 50er Jahren, meine ich, oder länger zurück, einen riesengroßen Film. Es gab auch einen Film in jüngerer Zeit. Und da ist dieser Mose ein muskelbepackter Mann, der in Kampfesausrüstung daherkommt. Einer, der mit Magie und Okkultismus arbeitet. Das fasziniert. Aber darum geht es hier nicht. Es geht nicht um Mose. Es geht vielmehr um das Volk Israel. Es geht um den, der in ganz besonderer Weise im Blick Gottes steht, der die Aufmerksamkeit Gottes bedarf. Das Maß ist voll. Es ist genug. Ich habe das Elend gesehen. Das Elend der Menschen, denen man die Freiheit genommen hat. Die Ziegel streichet, Ziegel formen und in jeden Ziegel das Zeichen des Pharaos reinpresset. Menschen, die angetrieben werden zu immer größeren Anstrengungen. Geschlagen, gedemütigt, Tag ein, Tag aus sinnlose Arbeit, verhasste Arbeit. Prachtbauten errichte für ein unterdrückerisches System. Ich habe das Elend gesehen. Für mich ist es auch eine Aufforderung, die im Blick zu behalten, denen Gottes Aufmerksamkeit auch heute gilt, in besonderer Weise, die auch Jesus im Blick hatte. Vor ein paar Wochen haben wir es gehört, dass zuallererst die Hirte, also Menschen am Rand der damaligen Gesellschaft, verachtet, niedere Arbeit, dass vor allem denen das Evangelium zuallererst verkündet wurde. Euch ist heute der Heiland geboren. Und später wird Jesus sagen, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Den Armen, den Gefangenen und Verfolgten, denen, die nach Gerechtigkeit hungern. Den Erniedrigten und den Bedrückten. Menschen, die unter der Last ihres Lebens krumm gehen, denen gehört in ganz besonderer Weise der Blick Gottes. Wo richten wir unseren Blick heute hin? Fällt es uns nicht zunehmend schwer, uns anrühren lassen von der Not in der Welt? Sind wir nicht abgebrüht? Ich habe das Elend gesehen, im Fernsehen, in der Zeitung, davon gelesen, viel. Viel zu viel. Ich habe das Schreien gehört. Zu viele Schreie. Man möchte am liebsten den Blick abwenden. Man mag nicht mehr hinschauen. Viel lieber stattdessen den Blick auf die Prachtbauten richten, die die Mächtigen, so wie Ramses, damals vor 3300 Jahren in Ägypten und bis heute überall auf der Welt bauen ließen und lassen. Mauern, Paläste, ja, auch Kathedralen. Besser den Blick dazu haben, als bei denen, die ihr Leben und ihre Gesundheit verlieren. Es ist schwer, den Blick bei denen zu halten, die in Bergwerken in Südamerika nach Lithium und im Kongo nach Kobalt graben. Und eben nicht auf die tolle Smartphones zu schauen oder metallikfarbene E-Autos zu schielen, in denen Batterien, Lithium und Kobalt den Strom speichern helfen. Es ist schwer, den Blick nicht bei denen zu halten, den Blick bei denen zu halten, die irgendwo auf dem Müllhalde in Asien und Afrika unseren Wohlstandsmüll sortieren. Es ist unfassbar. Oder in Katar beim Bau eines neuen Stadions für die Fußballweltmeisterschaft als moderne Lohnsklaven unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen und dabei riskieren, ihr Leben zu verlieren. Es ist schwer, den Blick bei denen zu halten, die im Mittelmeer in überfüllte Schlauchboote ertrinken. Und eben nicht auf Urlaubsinseln und Luxusjachten zu schielen, wo Vergnügen und Sorglosigkeit herrscht. Wir haben das Elend gesehen, womöglich viel zu viel. Wir haben das Schreien gehört, womöglich viel zu viele Schreie. Das hält nur Gott aus. Er schaut hin und er schaut nicht weg. Gott greift ein. Wir spüren es. Wie schon eingangs erwähnt, wir sind am entscheidenden Punkt angelangt. Es geht los. Wir merken das. Der scheinbar allmächtige Herrscher Ägyptens begreift nicht, mit wem er es zu tun hat. Der Exodus des Volkes Israel ist, so sehe ich es, auch eine Geschichte der verpassten Chancen des Pharaos zur Einsicht und Umkehr. Mose und Aaron eröffnen das Gespräch mit: So spricht er, der Gott Israels. Das ist die sogenannte Bodeformel, die nutzt später auch die Propheten in Israel. Mose und Aaron stellen unmissverständlich klar, dass sie Botschafter des Königs und Herr der Welt sind. Für den Pharao stellt allein das schon eine Provokation dar. Er hat Macht über alles und jeden. Er selbst versteht sich als Gott. Und dann noch diese Bitte, die in Wirklichkeit eine Aufforderung ist: Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Niemand hat dem Pharao zu sagen, was er zu tun oder zu unterlassen hat. Niemand verehrt einen anderen Gott, auch wenn es irgendwo im Nirgendwo stattfindet. Wer ist dieser Gott, dass ich ihm gehorchen solle oder müsse? In Gedanken sehe ich den König vor mir, wie er die Worte aus einer Mischung aus Verachtung, Fassungslosigkeit und Zorn spricht. Was wollen diese beiden Witzfiguren? Zurück an die Arbeit. Wenn die noch Luft und Zeit haben, über Religion und Politik nachzudenken, dann geht's denen zu gut. Der Pharao missbraucht seine Macht für böswillige Quälerei. Sollen sie doch selber dafür sorgen, dass genügend Stroh und Ziegel da ist. Und die größte Gemeinheit: die Vorarbeiter gehören zu den eigenen Leuten. So wird der Druck am effektivsten weitergegeben, von oben nach unten. Und wenn dann wieder mal das Tagespensum nicht geschafft ist, dann bekommen die Aufseher Prügel. Ein niederträchtiges, bösartiges und immer wieder heute auch wirksames System. In dem System geraten der Mose und der Aaron aber nun vollends zwischen die Fronte. Der Druck wird einfach an sie weitergegeben. Ein allzu bekanntes Motiv, das immer wieder in der weiteren Erzählung auch auftaucht. Hätten wir bloß nicht auf euch gehört, so schlecht ging es uns doch auch nicht. Ihr habt uns da regelrecht reingeritten. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Ketten gestrafft und die Schikanen erhöht werden und mir dem Tod geweiht sind. Ihr habt doch erst die Vorwände geliefert, so mit uns umzugehen. Und was macht Mose? Denkt er an Rückzug? An Aufgabe, weil die Aufgabe zu schwer ist? Muss er es einsehen, gegen den Pharao und seine Interessen, gegen die Interessen der Herrschenden und Reichen und Mächtigen, sind wir machtlos? Mose wendet sich an seinen Gott, von dem er hofft, vielleicht auch nur ahnt, der zumindest versprochen hat, dass er Versklavte befreit und Gefangene herausführt. Und seine Welt nicht so lässt. Mose betet, und das wird er auch im Lauf der weiteren Geschichte des Exodus immer wieder tun. Mose betet und er findet Worte, in denen er Gott bei seiner Ehre packt, seinen Zorn herausschreit. Warum quälst du dieses Volk so sehr? Warum hast du mich überhaupt hierher geschickt? Seit ich beim Pharao bin, um mit ihm in deinem Namen zu reden, geht es uns schlechter als vorher. Und du hast nichts getan, um dein Volk zu retten. Und da ist es, verborgen und auch offen, die Frage, die immer wieder auftaucht: Wenn man an Gott glaubt, wenn man an Gott glaubt, will ich da nochmal ausdrücklich sagen, warum? Warum lässt du Gott das zu? Warum greifst du nicht ein? Warum hast du uns verlassen? Warum hast du mich verlassen? Aber das ist keine Frage des Unglaubens. Es ist eine Frage derjenigen oder desjenigen, die alles in ihrem Leben auf Gott gesetzt haben und auf das Vertrauen, dass da einer ist, der es gut mit ihnen meint und der das Leben begleitet, uns hält und uns führt. Mose betet und es kommt raus, was rauskommen muss: seine Zweifel, seine Ängste seine Anklage. Und Gott hält das in göttlicher Ruhe aus. Er sortiert diese ganze menschliche Fetze mit großer Geduld und gibt Mose eine tröstende Zusage an die Hand. Du wirst bald erleben, was ich mit dem Pharao mache. Er wird sie ziehen lassen. Du wirst sehen. Hab Vertrauen und wende den Blick. Schau nicht nur auf das, was Angst macht. Ändere deine Sicht. Schau auf das, was du hoffst. Was versprochen und zugesagt ist, er, Pharao, wird sie ziehen lassen. Wir alle brauchen Vergewisserung und in Nöten in unserem Alltag, in unserem Tun und in unserem Bemühen, um vielleicht ein bisschen eine friedlichere Welt. Wir brauchen die Vergewisserung und wir dürfen auch der Zusage unseres Herrn vertrauen. Und Gott wird abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. So wird es uns in Offenbarung 21, Vers 4 zugesagt. Vieles in der Geschichte, die wir heute gehört haben, in diesem Kapitel, ist eigentlich nicht zuerst uns gesagt. Es ist allerzuerst eine Geschichte des jüdischen Volks. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass unser Platz in der Geschichte, in dieser Geschichte von Unterdrückung und Flucht, vielleicht näher am Pharao als an diesem geschundenen Volk ist. Das wissen wir doch, dass unser Wohlstand auch Teil des Elends anderer Menschen ist. Und dennoch, ich glaube, dass durch den Juden Jesus diese Geschichte von der Befreiung der Hebräer in Ägypten so etwas wie Weite erfahren hat. Das, was Mose als Antwort in seiner Verzweiflung zu hören bekommt, das dürfen auch wir heute hören und wissen. Er wird sie ziehen lassen, du wirst sehen. Hab nur Vertrauen und wende den Blick. Schau nicht auf das, was du jetzt vor dir siehst und dir Angst macht. Ändere deine Sicht. Schau auf das, was du hoffst, was versprochen und zugesagt ist. Amen. Gerlinde wird jetzt mit uns beten.
Ja, Vater im Himmel, man möchte dir Danke sagen, dass wir hier zusammengekommen sind und dass wir auf dein Wort hinhören dürfen, dass du redest durch dein Wort zu jedem Einzelnen von uns und dass du ein Gott bist, der sieht, dass du ein Gott bist, der hört und dass du ein Gott bist, der auch eingreift. Und auch wenn wir es vielleicht gar nicht spüren und noch nicht sehen und darauf warten und in unsere Ängste und Nöte sind, wissen wir einfach, du bist da. Du gibst uns Kraft und Mut und es ist so wunderbar, dass wir durch Jesus jetzt vor dir das auch wirklich bringen dürfen und sagen dürfen und ganz ehrlich sein dürfen, wenn wir total gefrustet sind, weil man denkt, wieso ist das, warum ist das passiert? Und so möchten wir wirklich viele Situationen bringen, die mir selber auf dem Herzen haben, wo wir wissen, wo viel Leid ist und auch wo Krankheit herrscht. Und wir möchten dir auch von unserer Gemeinschaft bringen, die bringen und natürlich von allen Menschen hier in Dornstedt und die wir kennen und persönlich kennen, die krank sind, die vielleicht auch mit dem Tod ringen. Wir möchten sie dir bringen und anbefehlen und alle, die ja nicht hierher kommen können, weil sie verhindert sind oder... Wir bringen dir wirklich die Menschen in Dornstedt, die dich noch nicht kennen. Und auch wenn wir vielleicht manchmal hören, dass du uns rufst, dass wir was machen sollen, so gib uns den Mut, dass wir dir auch wirklich vertrauen und dir folgen und gehorsam sind. Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast, wie mit deinem Volk. Und danke, dass du hörst. Und gemeinsam möchten wir jetzt noch das Gebet sprechen, das du, Jesus, unser Heiland, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und will uns alle noch den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.